Sehr interessante Begrüßung, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, das war mir gar nicht so klar. Aber natürlich habe ich traurig geguckt, ihr hört das an meiner Stimme. Ich komme aus Ostfriesland und der Zivildienst in Stuttgart, das war für mich also der erste Schritt weg von zu Hause. Und da habe ich natürlich lauter Heimweh gehabt. Sehr interessant, dieses mit der zweiten Bekehrung. Ich komme auch aus einer durch und durch christlich sozialisierten Familie, Großväter, väterlicher, mütterlicherseits waren Pastoren und Urgroßväter und so weiter. Aber bei mir war es dann auch im Zivildienst jemand, nicht du dann, sondern noch wieder jemand anders, und über den habe ich mich geärgert. Also ich bin zu dem, ich weiß jetzt nicht, wir sind hier in Süddeutschland, vielleicht kennt den jemand, ich nenne den Namen nicht, nennen wir ihn mal Peter. Ich bin zum Peter hin und hab gesagt, Peter, wollen wir heute Abend ein Bier trinken? Nein, aber du kannst gerne kommen, ich möchte noch ein bisschen Bibel lesen. Peter, hast du Lust, dass wir am Wochenende ins Kino gehen? Nein, ich habe eigentlich keine Zeit, aber du kannst gerne kommen, dann können wir zusammen in der Bibel lesen. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also ich bin auch lebensfroh erzogen, auch wenn du mich da anders erlebt hast. Aber wir sind auch unterschiedlich. Du bist so der Sanguiniker und ich bin schon so ein bisschen melancholisch aufgestellt. Aber dieser Peter, der hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wie kann das sein, dass jemand, und das war vielleicht ein bisschen eng, aber für mich war es damals genau das Richtige. Wie kann das sein, dass jemand so intensiv seinen Glauben lebt? Und ich weiß, in der Zeit im Zivildienst, das war für mich ganz eindrücklich, bin ich irgendwann in meinem, wir hatten ja diese kleinen Zimmer in dieser Skihütte da in Stuttgart-West, das war ganz idyllisch, sah aus wie eine Skihütte. Da bin ich in meinem kleinen Zimmer auf die Knie gegangen und habe gesagt, Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Herr, du hast das gesagt, gib mir auch diese Art von Glauben. Ich möchte Glauben leben, nicht nur so vom Hören sein, ich möchte Glauben leben, der mich ganz ergreift. Und dann schenkt ja Gott auch Gebetserhörung. Und das war für mich, genau wie bei dir, dann auch so ein Schritt zurück zum Glauben. Ich komme aus einer Freikirche, ich bin Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche. Und bei uns in meiner Heimat, im Harlingerland in Ostfriesland, ist das sehr unkirchlich. Also die evangelische Kirche ist im Prinzip mausetot. Und dieser Peter sagte dann eines Tages, auch interessant, weil so sind wir dann jetzt wieder verbunden, komm doch mal mit in die Kirche, ich habe da eine tolle Gemeinde gefunden und da ist ein richtig guter Prediger oder Pfarrer. Und ich sage, nein, nein, also in die Kirche gehe ich nicht, das kann nichts Gutes sein. Aber er hat dann nicht locker gelassen und das war dann die Gemeinde, die Hofacker Gemeinde, Pfarrer Winrich Schäffbuch. Ich habe dann hinterher gemerkt, der kann wirklich predigen und das ist eine gute Verkündigung. Und das war dann für mich das ganze Jahr über, bin dann nur noch dorthin gegangen, einfach so dieses Aufsaugen von der gesunden Bibellehre und da durfte ich dann wachsen im Glauben. Und ich nehme an, auch durch den Pfarrer Schäffbuch sind wir jetzt wieder miteinander im Kontakt und darüber freue ich mich sehr. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern das Thema, was wir in unserem kleinen Programmzettel haben, ist kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen? Da kann man natürlich sagen, muss man das überhaupt lernen? Ich meine, warum sollten wir kühner im Glauben werden wollen? Das ist doch ganz nett so, mit unserer wohltemperierten Art Christ zu sein. Warum um alles in der Welt sollte uns das nicht reichen? Warum sollten wir mehr wollen? Warum sollten wir kühner werden wollen? Jetzt weiß ich nicht, was deine persönliche Motivation sein mag, aber es gibt einen objektiv wichtigen Grund. Wir müssen kühner im Glauben werden, weil unser Land nichts dringender braucht als Männer und Frauen, Jugendliche, Jungs und Mädchen, die fröhlich und mutig und kühn ihren Glauben bekennen. Wir gehen auf Pfingsten zu und jetzt denk mal an das erste Pfingstfest in Jerusalem. Da war auf einmal ein Schisshase, ein Verleugner, ein Feigling, einer, der sich lieber selbst verflucht hat, als sich zu Jesus zu bekennen. Sein Name ist Simon Petrus, wir kennen die Geschichte. Und an diesem ersten Pfingstfest steht der Petrus auf. Das ist so herrlich in der Lutherbibel. Und Petrus stand auf. Und Jesus Christus sucht heute Männer und Frauen, die im Jahr 2018 hier in Kirchheim-Teck, in Stuttgart, in Baden-Württemberg, in Deutschland endlich aufstehen und ihren Mitmenschen erklären, wo der Weg zum Heil ist, woher Hilfe kommt. Wisst ihr, die Menschen um uns her, die sind irgendwie in dem ersten Teil von Psalm 121 gefangen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen meiner Probleme. Woher kommt mir Hilfe? Das weiß niemand. Von den Psychologen? Von irgendwelchen Medikamenten? von irgendwelchen Praxis mit Esoterik oder Steinchen oder Pilgerreise nach Indien, war gestern die erschütternde Meldung über eine junge Frau, die dort das Heil gesucht hat und brutal ermordet wurde. Die Menschen um uns her haben keinen blassen Schimmer. Aber du und ich, wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, wir wissen, wie der Psalm weitergeht. Wir wissen auch, dass das alles in der Bibel steht. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum wollen wir kühner werden im Glauben? Weil wir wissen, dass um uns herum eine Welt in Not ist. Und wir haben die Antwort, wir haben das Evangelium. Und Jesus Christus sucht Männer und Frauen, die aufstehen und mutig ihren Glauben bekennen. Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 bis 24. Ganz bekannter Text, oft in unseren liturgischen Plänen, die Perikope für den Sonntag, Kantate. Wir werden gleich merken, warum. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, sie, das sind Paulus und Silas, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Darum die Perikope für den Sonntag, Kantate. Sie lobten Gott, sie haben im Gefängnis Lobgesänge angestimmt. Das ist wichtig, wenn wir daran denken, mutiger werden im Glauben. Wie kann man das lernen? Wir müssen verstehen lernen, dass unser Lobgesang, unser Gotteslob unabhängig ist von egal welcher Situation sich um uns herum ausbreitet. Sie lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und zugleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Komme ich ganz am Schluss nochmal darauf. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Also ganz oft als Vater von drei Kindern klammer ich mich an den zweiten Teil dieses Wortes, was der Petrus dem Gefängniswärter sagt. Das sind ja manchmal große Ängste und Sorgen, die wir haben wegen unserer Kinder oder unserer Enkelkinder. Und wir wünschen uns ja nichts sehnlicher, als dass sie auch den Weg zum Herrn finden. Und hier so versteckt ein ganz großes Trostwort: Glaube an den Herrn Jesus. Ihr Lieben, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen, dass unsere Kinder oder unsere Enkelkinder Jesus kennenlernen, aber wir können Jesus glauben und ihm vertrauen. Und dann dürfen wir das auch hören, was hier steht: So wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht. Und er wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch. Und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Herr, jetzt bitten wir dich heute Morgen, dass du uns auch diese Hoffnung schenkst, die dich loben kann, auch noch angesichts der Grenzen und Nöte unseres eigenen Lebens. Amen. Gottes Lob im Gefängnis. Die Hoffnung, die Paulus und Silas haben, ist ganz offensichtlich unabhängig von allen äußeren Umständen. Jetzt die Frage an dich und an mich heute Morgen: Ist die Hoffnung, die mich und die dich trägt, auch so groß, so stark, dass wir an dieser Hoffnung und an dieser Zuversicht festhalten können, egal wie es um uns steht? Wir singen das ja manchmal in dem alten Choral: Wenn wir dich haben, kann uns nicht Schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Irgend sowas muss ja Paulus und Silas vor Augen gestanden haben. Denn sonst hätte man ja verzagen müssen. Sie wurden geschlagen, gefoltert, eingesperrt. Jetzt war die Tür dicht. Nichts war mehr möglich. Wie kann man da Gott loben? Wie kann man da hoffen? Nur wenn die eigene Hoffnung größer ist als alles, was es an Nöten und Schwierigkeiten in dieser Welt gibt. Das ist ein wichtiger Gedanke. Auch da kommen wir nochmal zurück. Unser Thema: kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen? Kühner werden im Glauben können wir nur lernen durch den festen Glauben, dass Gott es gut macht. Durch die absolute Zuversicht, dass der souveräne Gott mit seinem Heilsplan zum Ziel kommt, egal wie es momentan in deinem und in meinem Leben aussieht. Und wer diese Zuversicht hat, wer das einfach weiß, der kann Gott noch loben in den Schwierigkeiten. Nicht, weil ich weiß, dass gleich ein Erdbeben geschieht. Nicht, weil ich weiß, dass diese Krankheit geheilt wird. Nicht, weil ich weiß, dass der Herr Jesus diese oder jene Not nun so lösen wird, wie ich es mir vorstelle. Sondern, weil ich weiß, dass er es gut macht, wie es auch kommt. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. In unserem Liederbuch ist ja unter der Nummer 493 das bekannte Lied abgedruckt, und das haben wir alle schon am Jahreswechsel oft gesungen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und das tröstet uns. Eigentlich ist das paradox, dass uns dieses Lied tröstet. Denn die ganze Lebenserfahrung dessen, der das Lied gedichtet hat, spricht ja den Text hohn. Von guten Mächten wurde nun hier im Gefängnis, von guten Mächten wunderbar geborgen, wo denn nun auf dem Weg zur Hinrichtung? Aber Bonhoeffer, ebenso wie Paulus und Silas, hatte einen Glauben, der sich nicht an dieser oder jener Sache festgemacht hat, dass es jetzt so oder so ausgeht, sondern Bonhoeffer hatte einen Glauben, der sich bei Gott geborgen weiß, was auch geschieht. Auf dem Weg zu seiner eigenen Hinrichtung, das ist überliefert von Bischof Bell, der Bonhoeffer dort noch getroffen hat, hat Bonhoeffer gesagt: Das ist das Ende. Für mich der Anfang des Lebens. Was für ein Glaube. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen? So kann man das lernen in dem Maße, wie man darauf vertraut, dass Gott es gut macht. Dass Gott mit seinem Plan zum Ziel kommt. Ich möchte dich einladen, heute Morgen, das ist für mich auch immer wieder wichtig, dass wir uns heute Morgen gemeinsam den Blick ganz weit machen lassen von Jesus, dass wir uns den ganz, ganz weiten, großen Blick schenken lassen, die Vogelperspektive, die Satellitenperspektive, letztlich die Perspektive Gottes. Wir sind ja gefangen in unseren alltäglichen Sorgen und Problemen. Also ich mehr wahrscheinlich noch als ihr, da gibt's so viel. Und manchmal möchte man einfach verzagen. Das ist unsere Lebenserfahrung. Aber wenn wir dann einen Schritt zurücktreten, und darum liebe ich die Bibel so. Die Bibel ermöglicht es uns, Lebenserfahrungen zu betrachten, die genau unseren Erfahrungen entsprechen. Wir sind nicht im Gefängnis, aber eingemauert haben wir uns auch schon gefühlt an einem Arbeitsplatz, wenn nichts mehr geht, oder vielleicht auch in einer Ehesituation oder bei der Erziehung, wenn alles so festgefahren ist. Wie soll es da weitergehen? Die Bibel berichtet uns Alltagserfahrungen, wie du sie hast und wie ich sie habe. Aber weil die Bibel natürlich aus einer Perspektive erzählt, die wir in unserem Alltag nicht haben, sehen wir, wie Gott hinter den Kulissen all diese Dinge zusammenführt. Das ist unglaublich. Und das ist der ganz weite Blick, den wir uns oft verstellen lassen durch die Schwierigkeit. Das ist der ganz weite Blick, den Josef zum Beispiel in 1. Mose 50, Vers 20 am Ende seines Lebens hatte, als die Brüder diese Angst hatten, ob er jetzt an ihnen Rache üben würde. Der Vater war verstorben. Und dann sagt Josef: Nein, ihr versteht doch gar nichts. Und dann sagte er ihnen dieses wunderbare Wort. Und das ist ein Wort, wenn wir es im Glauben ergreifen, was uns helfen kann, kühner zu werden im Glauben. Durch dieses Wort können wir das lernen. Ihr gedachtet es, Böse zu machen. Um uns herum sind auch Menschen, die Böses vorhaben. Vielleicht am Arbeitsplatz, wo jemand uns im Weg steht, wo wir immer wieder mit jemandem aneinander geraten. Vielleicht sind wir selbst auch ein böser Mensch aus der Sicht eines anderen. Und dann dieser unheimliche Trost, was auch immer Menschen zu tun gedenken. Gott macht es gut. Halleluja. Was für ein Trost. Was für eine Gewissheit. Ihr habt eure Gedanken, eure Pläne. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Und er will es gut machen und retten ein Volk, wie es jetzt am Tage ist. Gott macht es gut. Und im Neuen Testament, im Philipperbrief bei Paulus, der ja hier im Gefängnis leidet und hier Lektionen gelernt hat, die er später, wenn er an genau diese Gemeinde in Philippi, die er gegründet hat, wenn er dann später seinen Brief an diese Gemeinde schreibt, dann beschreibt Paulus, wie er gelernt hat, diesen ganz weiten Blick zu bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Philipper Kapitel 2, wo Paulus auf einmal die ganze Weltgeschichte von ihrem Ende her versteht. Und der Paulus, der diese gewaltige Schau in Philipper 2 beschreibt, ist ja schon wieder ein Paulus im Gefängnis. Der Philipperbrief, wie viele der Paulusbriefe, wurde aus dem Gefängnis geschrieben. Und im Gefängnis wird Paulus auf einmal die Erkenntnis geschenkt. Da sind die Soldaten, an die er gefesselt ist. Da ist wieder Leid und Schwierigkeit. Aber Paulus beschreibt auf einmal, was geschehen wird. Einmal, sagt er, wird jede Zunge bekennen. Und einmal wird sich jedes Knie beugen und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Was für eine Schau. Was für ein Trost. Was für eine gewaltige Erkenntnis. Gott hat alles in der Hand. Und Gott macht es alles gut. Am Ende werden wir ihn nur noch loben und anbeten. Das heißt, das, was dir heute Morgen so konkret als Not und Sorge vor Augen steht, das, was manche von uns letzte Nacht vielleicht nicht hat schlafen lassen, all die Fragen unseres Lebens, die Sorgen, die Anfechtungen, in denen wir stehen, all das ist bei Jesus schon längst gelöst. Was für eine Gewissheit. Was für ein Trost. Er macht es gut. Er macht es gut. Und wenn wir ihm gehören, müssen uns alle Dinge zum Besten dienen, was auch geschieht. Wenn wir das lernen wollen, kühner im Glauben zu werden, dann müssen wir uns diesen gewaltigen, diesen Blick schenken lassen. Dann müssen wir diese Gewissheit haben, Gott macht es gut. Der souveräne Gott, der ewige Gott, der allmächtige Gott, er macht es gut. Ein paar Gedanken zu unserem Thema. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen? Angesichts von Streit und von zerbrochenen Beziehungen. Und jetzt gehe ich so ein bisschen durch das ganze Kapitel, der Rest von 15 und Kapitel 16. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Lest mal, wie diese zweite Missionsreise des Paulus entstanden ist, Kapitel 15. Und wie sich das alles entwickelt hat in Kapitel 16. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen angesichts von Streit und zerbrochenen Beziehungen? Warum spreche ich von Streit und zerbrochenen Beziehungen? Weil das die Erfahrung ist, die wir alle kennen. Wir wollen das nicht. Genau dieses schreckliche Kämpfen in uns, Römer 7, was Matthias erwähnt hat. Ich will das Gute, allein ich schaffe es nicht. Und weil ich das Böse tue, werde ich schuldig an dir und du, der du auch das Böse tust, magst schuldig werden an mir. Und so kommt es zu Streit und so kommt es zu Beziehungen, die zerbrechen. Und genau das hat Paulus auch erlebt. Bevor es zu dieser Reise kam, die zweite Missionsreise, hatte Paulus geplant, mit seinem Freund Barnabas auf die Wanderschaft zu gehen. Wir lesen das am Ende von Kapitel 15. Und Paulus und Barnabas, sie gerieten aneinander, und zwar über der Frage, ob man einen gewissen jungen Kerl namens Johannes Markus mitnehmen solle oder nicht. Und Barnabas, der war auch verwandt mit Johannes Markus, hat gesagt, wir sollen ihn mitnehmen. Und Paulus hat gesagt, hör mir auf mit Johannes Markus. Wir haben den schon mal mitgehabt und kaum ging das los mit ein paar Schwierigkeiten, ist der stiften gegangen. So eine Pfeife kann ich nicht gebrauchen. Und dann geschieht etwas, was so traurig und so schmerzhaft ist. Paulus und Barnabas, zwei Säulen der Urkirche, zwei gestandene Männer Jesu, geraten so aneinander über dieser Frage, dass sich ihre Wege trennen. Und wenn ihr das mal nachlest, das kann man jetzt nicht alles zeichnen, Dann ging Barnabas in seine Heimat zurück und Paulus ging in seine Heimat zurück. Und ich kann mir das nur so erklären, die waren fertig. Die haben ihre Wunden geleckt, die mussten erstmal wieder mit all diesem zurechtkommen. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen angesichts von Streit und zerbrochenen Beziehungen? Allein durch den festen Glauben, dass Gott es gut macht und dass Gott auch Versöhnung schenkt. Das tut er. Und die Bibelkenner unter uns wissen, das ist nicht das letzte Mal, dass wir von Johannes Markus hören. Die Wege von Paulus und Barnabas haben sich getrennt. Aber viel später in einem seiner Briefe, da erwähnt Paulus diesen Johannes Markus und sagt, das ist einer, der ist mir hilfreich und nützlich in der Arbeit. Gott heilt zerbrochene Beziehungen. Gott schenkt Versöhnung. Wir sehen nur das, was vor Augen ist, so wie Paulus und Barnabas. Und dann sind wir verletzt und dann sind wir verwundet und dann ziehen wir uns zurück. Aber aus der Vogelperspektive, aus dieser Perspektive, die jenseits dessen ist, was die beiden damals erfahren haben, wir gucken ja jetzt drauf, wir wissen die Geschichte von ihrem Ende her, erkennen wir, dass Gott hinter den Kulissen wirkt. Der souveräne Gott sorgt für Vergebung und Versöhnung. Und das will er auch in deinem Leben tun. Auch da, wo wir unter Streit und zerbrochenen Beziehungen leiden. Wir versuchen das manchmal aus unserer eigenen Kraft mit unserem Einfluss hinzubekommen und oft scheitern wir da. Aber ich möchte dir Mut machen, dich einfach an diesen Herrn zu wenden. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er schläft nicht, er schlummert nicht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott Versöhnung schenkt. Ein zweiter Gedanke. Kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen angesichts der Orientierungslosigkeit in unserer Zeit und Welt und in unserem Leben? Wie komme ich darauf? Das steht auch in Apostelgeschichte Kapitel 16. Es ist ein ganz interessanter Einstieg in dieses Kapitel 16. Wir erleben Paulus auf der Suche nach der Führung Gottes in seinem Leben. Sind ja hier auch etliche jüngere Leute. Und das ist eine schwere Frage. Wie führt Gott? Wie führt Gott? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist seine Berufung für mich? Weiß nicht, ob du überhaupt weißt, Matthias, wie ich nach Stuttgart gekommen bin. Ist ja ganz verrückt, wie Gott manchmal führt. Ich hatte mich beworben für einen Zivildienstplatz in Israel. Ich wollte also noch weiter weg als aus Friese. Und ich hatte so eine Sehnsucht, dort zu arbeiten. Und da gab es Bewerbungsgespräche und Vorstellungen und. Und das wurde und wurde und wurde nichts. Und dann, als der Termin immer näher rückte, des Einzugs in den Zivildienst, da hatte ich langsam Angst, wenn man nicht selber sich einen Platz besorgt, dann wird man ja irgendwo hingeschickt. Und dann habe ich gedacht, also wenn schon nicht nach Israel, dann wenigstens für mich als Ostfriese in Deutschland, so weit weg wie möglich, Stuttgart. Und dann habe ich diesen Platz zugesagt in Stuttgart. Und ganz kurz danach kam die Zusage für Israel. Aber da war es zu spät, da hatte ich schon meinen Platz. Was ich wollte, war Israel. Was Gott wollte, war Stuttgart. Warum? Weil ich vielleicht einmal dort auf die Knie gehen würde und beten würde, weil ich den Peter kennengelernt habe. Und dann diese Sehnsucht hatte, Herr, schenk mir auch diesen Glauben. Vielleicht auch, weil ein Matthias über mich gestolpert ist und mein trauriges Gesicht und gesagt hat, also diese Ernsthaftigkeit kenne ich gar nicht im Glauben. Und dann hat Gott eine ganze Kettenreaktion angefangen. Und jetzt begegnen wir uns nach 25, 30 Jahren hier wieder. Wir haben vorhin schon gesagt, also wenn wir in dem Turnus weitermachen, dann treffen wir uns in dieser Welt noch einmal. Aber Gott führt. Gott führt aller unserer eigenen Orientierungslosigkeit zum Trotz. Paulus wollte das Evangelium nach Asien tragen. Und wenn ihr das heute mal lesen könnt, Kapitel 16, dann erfahren wir, dass der Geist Gottes ihm das nicht zuließ. Wie bitte? Ja. Und Paulus versucht es erneut und dann lesen wir, und der Geist Jesu ließ es ihm nicht zu. Aber Jesus, wir verstehen das nicht. Du hast doch selber gesagt, ihr sollt in alle Welt gehen und jetzt nicht nach Asien. Und Jesus sagt, ich habe meine Pläne und ich habe meine Zeiten. Und meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Und Paulus kommt dann in eine Hafenstadt, die heißt Troas. Und dann steht das in der Lutherbibel so richtig, ja, die Geografie benutzt Luther, um das Emotionale zu beschreiben. Und Paulus ging hinab nach Troas. Deprimiert, gebrochen. Herr, was ist jetzt dein Weg? Wo willst du mich haben? Und das haben wir alle vielleicht schon das eine oder andere Mal uns gefragt. Und dann heißt es, und in der Nacht hatten sie eine Erscheinung. Und da war ein Mann und der rief, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen angesichts der Orientierungslosigkeit auf unserem Lebensweg? Allein durch den festen Glauben, dass Gott führt und mit seinem Plan für dein und mein Leben zum Ziel kommt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Versteht ihr, wenn wir lernen, diesen mutigen Glauben zu finden, wenn wir anfangen, darauf zu vertrauen, dass der ewige, allmächtige, souveräne Gott unser Leben in seine Hand hat und dass er hinter den Kulissen die Dinge so ordnet, dass sie uns zum Besten dienen müssen und dass wir jetzt schon wissen dürfen, die Geschichte geht gut aus. Gott macht es gut und einmal werden das alle bekennen und alle werden ihn dafür loben. Wenn wir anfangen, das im Glauben zu erfassen, dann werden wir gelassen. Dann werden wir froh. Und das möchte das Evangelium uns schenken. Weil wir dann anfangen zu verstehen, all diese großen Batzen an Gepäck, die müssen ja gar nicht wir selber tragen, die dürfen wir auf ihn werfen. Das haben wir heute Vormittag gehört von Petrus. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen angesichts von Streit, angesichts von Orientierungslosigkeit durch den festen Glauben? Dass Gott es gut macht, Versöhnung schenkt, dass er führt. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen? Ein dritter Gedanke, angesichts von Verschlossenheit der Menschen um uns her. Das macht mir oft so zu schaffen, dass die Leute sich ja nicht mal mehr über meinen Glauben aufregen, dass es die einfach überhaupt nicht interessiert. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren mal meinen ehemaligen Französischlehrer getroffen habe. Und dann sagt er, na Manfred, was machst du jetzt? Ja, ich bin Pastor und ach, ein Betbruder bist du geworden. Hatte ich noch nie gehört, den Ausdruck. Habe ich auch sonst nie wieder gehört, aber das war alles, was er dazu zu sagen hat. Mein Kollege aus den Tagen, wo ich in der Bank gearbeitet habe, den habe ich mal wieder getroffen. Und dann sagt er mir, du, ich bin aus der Kirche ausgetreten, da sage ich, und ich bin Pastor geworden. Oh du, tut mir leid, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das richtig war, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Aber wenn ich dann mal sterbe, dann könntest du ja vielleicht was für mich tun. Die Leute interessieren sich nicht für das, worum es im Glauben geht, weil ihre Herzen verschlossen sind. Wie wollen wir da überhaupt Zeugen sein? Woher wollen wir denn Kraft und Zuversicht und Mut nehmen, uns nicht nur zu Jesus zu bekennen, sondern sein frohes Evangelium weiterzusagen, wenn die Menschen um uns her so verschlossen sind? Wie können wir da kühner werden? Allein durch den festen Glauben, dass Jesus Herzen öffnet. So wunderbar. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, diese Geschichte mit der Lydia. Ich finde die herrlich. Also wir können es ja jetzt nicht alles lesen, aber bitte lest Apostelgeschichte 16 und den Rest von 15 noch dazu. Und dann könnt ihr gleich den Philipperbrief noch lesen. Aber Apostelgeschichte 16, die Lydia, der Paulus redet und redet und redet und die hört gar nicht richtig zu. Das geht so zum Ohr rein und zum Ohr raus. Und das war ja sowieso ein mageres Häuflein. Jetzt sind sie extra nach dieser großartigen Vision in Europa angekommen. Jetzt gehen sie da durch Philippi und dann treffen sie da so ein paar Frauen am Fluss. Und Paulus erklärt ihnen das Evangelium und nichts passiert. Das haben wir alle schon erlebt. Und dann Lukas mit der Beobachtungsgabe eines Arztes, der genau verstehen will, der die Anamnese richtig machen möchte, der einfach wissen will, was abgeht. Er sagt, und dann tat der Herr der Lydia das Herz auf. Und in dem Moment ist alles anders. In dem Moment fängt sie an, Acht zu haben auf das, was Paulus von Jesus sagte. Ihr Lieben, wenn wir von Jesus reden in unserem Umfeld und Gott keine Herzen auftut, dann ist alles für die Katz. Wir können auch nicht machen, dass unsere Kinder Christen werden. Wir können nicht machen, dass der Ehepartner Christ wird. Wir können Jesus bekennen, aber das geht nur so und so weit. Aber Gott sei Dank ist unser Herr ein Herr, der Herzen auftut. Gott sei Dank lenkt unser Herr Menschen Herzen wie Wasserbäche. Wie können wir kühner werden im Glauben? Dann, wenn wir das im Glauben fassen, dass Jesus Herzen auftut. angesichts der Verschlossenheit der Menschen um uns her, ist das eine ganz, ganz tröstliche Gewissheit. Dein Zeugnis ist nicht vergeblich. Es geht nicht um den Augenschein. Diese Beobachtungen, die wir heute Morgen machen, sind alle kontrafaktische Beobachtungen. Das Einzige, was Paulus erlebt hat, war Streit mit Barnabas. Da war noch nichts von Versöhnung, aber Gott fing schon an zu wirken. Das Einzige, was Paulus erlebt hat, war Orientierungslosigkeit. Aber auf Paulus wartete schon die Berufung Gottes in Troas. Das Einzige, was Paulus sah, waren verschlossene Menschen und verschlossene Herzen. Aber Gott hatte schon vor, der Lydia das Herz aufzutun. Und so werden wir kühner im Glauben, wenn wir anfangen, Gott die Dinge zuzutrauen und von ihm die Dinge zu erwarten, die wir alleine nie tun könnten. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen angesichts von Krankheit und Bindungen bei den Menschen um uns her oder vielleicht auch in unserem eigenen Leben? Allein durch den festen Glauben, dass Jesus heilt und befreit. Er macht es gut. Das ist jetzt der Abschnitt, der uns dann unmittelbar einleitet in die Verfolgungssituation, die ich am Anfang gelesen habe. Warum sind denn Paulus und Silas hart geschlagen worden und warum sind sie denn in das Gefängnis geworfen worden? Weil dort eine Frau frei geworden war. Die Welt, in der wir leben, ist eine traurige Welt. Die Welt, in der wir leben, ist eine verkehrte Welt. Da war eine Sklavin. Was kann schlimmer sein, als ein Sklave zu sein? Es gibt heute immer noch unzählige Sklaven. Wir haben gehört von den Mädchen in Nigeria, die entführt worden sind und so weiter. Einige sind freigekommen, neue sind entführt worden. Wir leben in einer furchtbaren, bösen Welt. Da gibt es Sklaverei. Und diese Frau war nicht nur eine Sklavin, sondern ihr Geist, ihre Psyche war auch versklavt. Sie war besessen von einem Wahrsagegeist. Und jetzt spricht Paulus in das Leben dieser Frau mit Vollmacht. Im Namen Jesu sagt er zu diesem Geist, lass sie in Ruhe und die Frau wird frei. Und was geschieht? Keiner freut sich darüber, sondern die Leute sind voller Grimm und Hass. Hier ist ein Mensch frei geworden, aber die, die sie als Sklaven ausgebeutet haben, die von ihrer Wahrsagerei profitiert haben, die sorgen jetzt für einen Tumult und in diesem Tumult werden dann Paulus und Silas verhaftet, geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Angesichts von Krankheit und Bindungen in unserer Zeit und Welt, wie wollen wir da kühner werden im Glauben? Dadurch, dass wir wissen, Jesus befreit. Jesus ist der allmächtige Herr. Und er und sein Name haben Paulus die Autorität gegeben, in dieses Leben der Magd hineinzusprechen. Und dann wurde sie von ihrem Geist befreit. Die Bibel berichtet uns jetzt nicht weiter über sie. Sie hat ja vorher immer gesagt, diese Menschen verkünden den Weg des Heils. Und Paulus hat das einen Moment lang mit ertragen und dann hat er gesagt, also von der dunklen Seite will er keine Unterstützung und dann hat er diesen Dämon ausgetrieben. Aber ich habe mir immer gedacht, eine Frau, die schon, als sie okkult belastet war, bekannt hat, dass Jesus der Weg des Heils ist, nun da sie frei geworden ist, wird sie doch wohl dieses Heil ergriffen haben. Die Bibel schweigt darüber, wir wissen es nicht. Kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen angesichts von Krankheit und Bindung um uns her? Allein durch den festen Glauben, dass Jesus heilt und befreit, dass er es gut macht. Kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen angesichts von Schuld und Sünde in der Welt? Und jetzt sind wir mitten in dem Abschnitt, den ich gelesen habe. Das ist ja dramatisch, was Lukas da in wenigen Sätzen beschreibt und dramatisch auch, wie die Situation hin und her sich verschiebt und verändert. Paulus und Silas werden ergriffen, sie werden geschlagen, sie werden gefoltert, sie werden eingesperrt. Pauz, das war's. Aber nein, dann fangen sie plötzlich an zu beten und Gott zu loben. Hä? Was ist denn da los? Dann gibt's ein Erdbeben, auf einmal sind alle Türen offen. Dann kommt der Gefängniswärter und will Selbstmord begehen. Paulus kann ihn gerade noch daran hindern. Und jetzt kommt der größte Kracher, jetzt kommt dieser Gefängniswärter zitternd in die Zelle derer, die er gerade noch gefoltert hat und fällt auf die Knie und hat nur eine Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie werde ich von meiner Schuld frei? Was muss ich tun? Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen? Angesichts der Schuld und Sünde in der Welt. Allein durch den festen Glauben, dass Jesus Schuld und Sünde vergibt und dass er die Sünde der Welt an das Kreuz von Golgatha getragen hat. Und darum ist das Evangelium, was Paulus hier diesem Gefängniswärter sagen darf, eigentlich ein ganz einfaches und schlichtes Evangelium. Was muss er denn tun? Glaube an den Herrn Jesus. Was musst du tun, was muss ich tun? Über unserem Versagen, über der Not in unserem Leben, über unsere Schuld, über unsere Sünde. Was können wir denn tun? Was müssen wir denn tun? Glaube an Jesus. Und auch heute Morgen, wo wir hier so gemütlich voreinander sitzen und wir ja alle voneinander gar nicht wissen, wer wo wie schwer an welcher Sache trägt und manchmal liegen diese Dinge lange zurück. Auch heute Morgen ist das die ganz einfache Einladung an dich und an mich. Was auch immer uns bedrückt, woran auch immer wir zu knabbern haben, wo auch immer wir schuldig geworden sind, und es gibt ja Dinge, die bringen uns fast zum Wahnsinn, weil wir es ja nicht wieder gut machen können. Was sollen wir denn überhaupt tun? Da ist doch alles zerbrochen. Glaube an Jesus. Aber wenn mich meine Gedanken anklagen, wenn ich gar keine Ruhe darüber finde, weil die Konsequenzen meiner Schuld ja weitergehen, dann ist Gott doch größer als unser Herz, der uns alle unsere Schuld vergibt und der auch unser Gewissen zum Schweigen bringen kann. Wenn schon die Opfer im Alten Testament das erreicht haben, wie viel mehr, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wird dann der Glaube an den ewigen Sohn Gottes uns frei und rein machen von all dem, was wir in unserem Leben verbockt haben, wo wir schuldig geworden sind, auch was wir versäumt haben. Das merke ich jetzt als Vater schon. Unsere Kinder sind noch gar nicht so groß, aber wenn man so zurückguckt, was hat man alles versäumt? Was hätte man mit der Erkenntnis, die man jetzt hat, auch alles anders machen können? Was kann ich tun? Glaube an Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Ihr Lieben, das ist ja erstaunlich, wie sich diese Situation da entwickelt. Erstaunlich deshalb, weil es überhaupt gar keine Predigt in diesem Gefängnis gegeben hat. Also Paulus hat sich nicht Zeit genommen zu sagen, hör mal zu, Gefängniswärter, jetzt muss ich dir mal erklären, was für ein Schuft du bist. Die Menschen um uns her haben in ihrem eigenen Herzen schon eine Vorstellung davon, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen. Das, was wir da im Römerbrief Kapitel 7 lesen, das kann ja jeder bestätigen, auch wenn er gar kein Christ ist. Dann nimmt man sich am 1. Januar oder am 31.12. irgendwas vor und spätestens im Februar ist man schon wieder auf die Nase gefallen. Das wissen die Menschen. Das Einzige, was die Menschen nicht wissen, ist, woher kommt mir Hilfe? Und darum, nochmal, darum ist es ja so wichtig, dass wir anfangen, kühner zu werden im Glauben, weil wir diejenigen sind, die wissen, woher Hilfe kommt. Und das wäre jetzt ja wirklich fatal gewesen, wenn dieser Gefängniswärter mit der Frage gekommen wäre, was muss ich tun, und Paulus ihm das Evangelium nicht gesagt hätte. Und das macht mich traurig in unseren Kreisen und Gemeinden, wenn ich darüber nachdenke, wie viel solcher Gelegenheiten habe ich schon verstreichen lassen. Ich predige nicht euch. Alles, was ich sage, gilt mir genauso wie dir. Wie viele Momente haben wir vorbeiziehen lassen? Wie oft sind wir das ermutigende Jesuswort schuldig geblieben? Wir haben gedacht, das waren gute Gründe. Wir haben gedacht, wir wollen niemandem zu nahe treten, natürlich. Wir wollen doch nicht mit der Tür ins Haus fallen, haben wir oft gedacht. Vielleicht später ist eine bessere Gelegenheit. Wir wollen ja auch niemandem auf die Füße treten. Und wir wissen ja gar nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist. Es sind überall gute Gedanken, die wir als Entschuldigung hatten. Aber ich habe die Nase voll von diesen Entschuldigungen. Und ich möchte frei werden von diesen Entschuldigungen. Und Paulus macht uns Mut, davon frei zu werden. Er sagt ja dem Timotheus, vergiss doch mal das ganze Grübeln. Lass das doch mal. Du sollst Jesus bekennen, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, wenn nur Jesus bekannt wird. Also wir sind ja nicht peinlich irgendwie komisch. Wir gehen nicht beim Bäcker und fallen irgendjemandem im Arm und sagen, hast du schon den Herrn Jesus angenommen? Nein, das ist klar. So ist das nicht gemeint. Aber wir wollen das grübeln lassen. Timotheus war so ein bisschen wie ich, der hat immer gegrübelt, passt das jetzt? Und der war auch ängstlich, bin auch manchmal ängstlich. Und Paulus sagt, jetzt lass das doch mal. Und du musst lernen, kühner zu werden. Und dann wollen wir all diese Selbstrechtfertigungen und Entschuldigungen und Ausweichmanöver doch einmal lassen. Und wir wollen den Menschen um uns her, da wo wir spüren, dass sich die Brücke gebaut hat, dass die Gelegenheit da ist, dass die Frage im Raum steht, dass jemand sucht und Not hat, dass jemand leidet und Angst hat, da wollen wir nicht sagen, du, ich denke an dich und Kopf hoch und wollen wir nicht von Kirche reden oder da gibt's einen Gott oder so, sondern da wollen wir sagen, weißt du, dass Jesus dich lieb hat und dass er dich sieht in deiner Not und in deiner Sorge und dass er seine Hand als der ewige Herr ausstreckt. Und dass er dir Hilfe zukommen lassen will. Er will dir Schuld vergeben. Er will deine Bindung lösen. Er will Orientierung schenken in dein Leben. Er will Versöhnung wirken in deinem Leben. Wir wollen nicht schweigen, sondern wir wollen, wie Paulus, das schlichte Evangelium weitersagen. Ich habe ja den Plan nicht gemacht. Ich rede ja jetzt schon wieder viel zu lange. Wir machen ja immer so viele Worte. Das, was Paulus hier gepredigt hat, das war ja nur ein Satz. Und ein kurzer, glaube an Jesus, so wirst du selig. Und dieser kurze Satz hat in der Nacht bei dem Gefängniswärter und seiner ganzen Familie eine Lebenswende angestoßen, die nicht nach einer Woche aufgehört hat, sondern da entstand die Gemeinde, an die Paulus viel später seinen Philipperbrief schreibt, an die Heiligen in Philippi, den Gefängniswärter und seine Frau und die Kinder und die Lydia. Und vielleicht die Frau mit dem Wahrsagegeist und andere, die sich dort versammelt hatten. Und das fing an mit dem Bekenntnis des schlichten Evangeliums. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen angesichts der Schuld und der Sünde in dieser Welt? Nur durch den festen Glauben, dass Jesus Schuld vergibt und dass im Kreuz die Sünde der Welt abgebüßt wurde. Noch ein Gedanke. Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen angesichts der Situation der Gemeinde in einer feindlichen Umwelt? Das ist schon interessant, wie sich das hier entwickelt. Vers 40, wir haben es gar nicht gelesen, aber da kommen Paulus und Silas aus dem Gefängnis und dann gehen sie in das Haus der Lydia. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia und als sie die Brüder gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort. Da ist also in der kurzen Zeit in dem Haus der Lydia eine Hausgemeinde entstanden. Kennen wir ja gar nicht mehr so. Vielleicht sind einige von uns manchmal in irgendwelchen kleinen Gemeinschaftsstunden. Da ist es ja dann zum Teil noch so, wo wir die Haussammlungen haben bei den Bregetzern oder so. Ganz toll. Aber damals üblich und heute in vielen Ländern der Verfolgung auch üblich, dass sich die Gemeinde nur in den Hauskreisen oder Hausgemeinden treffen kann. Kühner werden im Glauben, wie kann man das angesichts der Situation der verfolgten Gemeinde in der feindlichen Umwelt? Allein durch den festen Glauben, dass Jesus selbst seine Gemeinde baut und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Es gibt ja viele Gemeindebaukonzepte. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr da aufgestellt seid. Ich finde das auch alles interessant. Ich für mich habe gelernt, dass das für mich nicht funktioniert. Gott selbst, Jesus selbst, baut seine Gemeinde. Wir können das nicht machen. Unsere Strategien stehen ihm vielleicht auch manchmal im Weg. Wer hätte das machen können, was hier in Vers 40 angedeutet ist? Wer hätte das machen können, jemanden aus einem Sklavenkontext herauszuholen, aus psychischer, okkulter oder was auch immer Belastung zu befreien und in eine Gemeinde zu integrieren, in der gleichzeitig eine Frau aus der obersten Oberschicht, würden wir wahrscheinlich heute sagen, irgend so eine Modedesignerin, diese Lydia mit ihrer Popokrämerei, mit ihrer Boutique, dass die eins werden, dass die Hausgemeinde sind. Wenn wir mal in unseren Kreisen und Gemeinden uns umgucken, ist ja erstaunlich, wie Gott ganz unterschiedliche Menschen zusammenstellt, die sich so gar nicht gefunden hätten. Aber das macht Gott. Er baut seine Gemeinde. Hinter den Kulissen. Gott weiß ja, wie das alles zusammenpasst. Und dann ist da noch dieser Justizvollzugsbeamte dabei. Und die kommen auch ganz unterschiedlichen Schichten und Hintergründen. Die Lydia, das wissen wir, ist Asiatin. Der Justizvollzugsbeamte ist höchstwahrscheinlich Römer, so war das. Und diese Sklavin, weil wir in Griechenland sind, ist wahrscheinlich einfach eine Griechin. Eine Römer, eine Griechin, eine Asiatin, eine Gemeinde. Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, eine Gemeinde. Schuldfrage, Erkenntnisfrage, gesundheitliche Besetztseinfrage, ein Herr, eine Antwort auf alle Sorgen dieser Zeit. Haben wir noch diesen Blick, dass Jesus in der Lage ist, unterschiedlichste Menschen zu erreichen? Wisst ihr, ich habe neulich mal mit einem Pastor gesprochen. Ich habe ihn gefragt, sag mal, warum machst du eigentlich immer so viel Firlefanz, wenn du über die Bibel redest, so ewiges Brückenbauen? Wir haben heute einen sehr schweren Text vor uns und ich will versuchen, ihn in den Kontext zu stellen und dann ist schon eine halbe Stunde um. Er sagte, das ist doch ein schwerer Text. Da sage ich, aber das verstehe ich nicht. Ja, ich will versuchen, diese Texte zu übersetzen und sie relevant zu machen für unsere Zeit. Das verstehe ich nicht. Das sind diese Texte, die einer Lydia vor 2000 Jahren ins Herz gesprochen haben. Das sind die Texte, die ein Samuel Hebig, schwäbischer Missionar, nach Indien vor 150 Jahren getragen hat und die Menschen dort erreicht haben und ihr Leben verändert haben. Das sind Texte, die muslimische Terroristen heute irgendwo in Nordnigeria überführen und sie dazu veranlassen, ihr Leben Jesus zu übergeben. Und das sind Texte, die in dein Leben und in mein Leben hineinsprechen. Wie kann das überhaupt sein? Weil Jesus selber gegenwärtig ist in seinem Wort. Jesus hat das Wort inspiriert, Jesus ist der Inhalt des Wortes und Jesus öffnet uns das Verständnis für sein Wort. Das kennt ihr ja aus der Geschichte der Emmaus-Jünger. Er tat ihnen das Wort auf und dann haben sie verstanden und erkannt, dass dieses Wort von Jesus redet. Und das müssen wir verstehen. Jesus selber wirkt das. Und Jesus selber ist die Antwort auf alle Fragen und Probleme unserer Zeit. Und Jesus selber baut seine Gemeinde. Und Jesus selber sorgt dafür, dass seine verfolgte Gemeinde nicht überwunden werden kann. Deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, ob wir an einer politischen Petition teilnehmen. Mir kommt das manchmal so vor, wenn wir an die Passionsgeschichte denken, da ist der geschlagene, blutende Jesus mit seiner Spottkleidung und da ist der fast königliche Stellvertreter des Kaisers Pilatus und der hat alle Herrlichkeit und alle Macht, aber wir wissen, in Wirklichkeit ist das dieser. Und wir heute als Christen, wenn wir uns sorgen um die verfolgte Gemeinde, wir wollen uns dann an die Pilatusse unserer Zeit wenden und denken, die könnten es richten, wirklich? Wie war das denn bei Pilatus? Der wollte Jesus nicht hinrichten. Und was hat seine Frau ihm gesagt? Lass die Finger weg von ihm. Und dann hat es sogar noch einen Traum gegeben. Und was hatte er für Macht? Gar keine. Getrieben vom Mob meinte er nicht anders zu können, als den Wählern zu Willen zu sein. Denken wir, dass das heute anders ist? Denken wir, dass wir mit unserer christlichen, fundamentalistischen, einseitigen, das haben wir heute Morgen, Mut zur Einseitigkeit, dass wir mit unserer Position in dieser Welt wirklich auftrumpfen können. Und da wollen wir uns, wenn es um die Gemeinde geht, an die Politiker wenden und denken, daher kommt uns Hilfe. Nein, unsere Hilfe kommt vom Herrn. Er war damals schon der Allerverachtetste. Er war damals schon der Unscheinbarste. Und wir zweifeln ja auch manchmal daran. Kühner werden im Glauben. Wie können wir das werden? Einfach indem wir verstehen, Jesus sitzt im Regimente. Er hat Mittel und Wege. Er macht es gut. Die Herrschaftsfrage ist geklärt. Jesus Christus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Kühner werden im Glauben, wie kann man das angesichts der Situation der verfolgten Gemeinde in einer feindlichen Umwelt allein durch den festen Glauben, dass Jesus selbst seine Gemeinde baut? Und ein letzter Gedanke. Kühner werden im Glauben, wie können wir das lernen angesichts unserer eigenen Mutlosigkeit? Und das ist ja vielleicht das Wichtigste, denn deswegen sind wir heute Morgen hier, weil uns das Thema beschäftigt, weil uns irgendwie dieser Flyer angesprochen hat, dieses Blättchen mit dem Thema Kühner werden im Glauben, wie kann man das lernen angesichts der eigenen Mutlosigkeit? Allein durch den festen Glauben, dass Jesus selbst dich trösten und ermutigen will. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Ich lasse euch nicht allein. Ich sende euch meinen Geist, den Tröster. Der wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt ihn wohl. Wie können wir selber mutiger werden? Wie können wir das angesichts unserer Mutlosigkeit, unserer Verzagtheit, unserer Ängstlichkeit, indem wir unseren Blick richten auf Jesus, den Anfänger und Vollender, der, der uns zugesagt hat, uns zu stärken und zu ermutigen. Wisst ihr, die Verzagtheit und Ängstlichkeit, die kommt ja nicht von Jesus. Da ist Paulus ja ganz klar. Von Jesus kommt der Geist, die Verzagtheit zu überwinden. Denn Gott hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. oder 1. Timotheus 1, Vers 7. Das kommt von Gott. Woher kommt die Furcht und die Ängstlichkeit und die Verzagtheit? Die kommt vom Feind. Das war in der Nehemia-Geschichte schon so. Da gab es diese Anfechtung, die Probleme und die Leute wurden demoralisiert und Nehemia hatte immerzu alle Hände voll zu tun, immer wieder das Eigentliche in den Blick zu nehmen. Den Glauben, die Zusagen, die Verheißungen, die Sünde zu bannen aus dem Leben und sich immer wieder auszurichten auf das, was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Jetzt sind wir im Neuen Testament von uns, für uns von geht das von Jesus her, aber Jesus ist da und er will uns ermutigen. Und natürlich haben Paulus und Silas das nicht verstanden, denn diese beiden Apostel waren vielleicht auch mutlos. Wir haben das ja vorhin gelesen, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und da steht er ja sicherlich nicht aus Versehen. Wenn da steht um Mitternacht, dann denke ich mir, dass die ganzen Stunden vorher in dem Gefängnis noch nichts zu hören war. Da waren die Apostel niedergeschlagen. Da waren sie entmutigt. Aber dann, Richtung Mitternacht, dann ist wahrscheinlich dieses Wunder geschehen, dass der Herr das wahrgemacht hat, was er seiner Gemeinde zugesagt hat. Ich will euch trösten, ich will euch stärken. Und auf einmal, da wird Paulus und Silas im Gefängnis wieder dieser Blick geschenkt auf Jesus Christus, bei dem alle Probleme gelöst sind, der auch solche Mauern öffnen kann. Sie wussten nicht, wie das ausgeht. Das Wunder, diese Anbetungszeit, das geschah vorher. Aber sie loben Gott und sie preisen Gott einfach, weil sie sich gehalten wissen in seinem Willen. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und dann singen sie im Gefängnis ihren Lobgesang. Kühner werden im Glauben. Wie kann man das lernen? In der eigenen Mutlosigkeit, allein durch den festen Glauben, dass Jesus selbst die Seinen ermutigt und tröstet. Jesus möchte Versöhnung schenken. Jesus möchte dich führen. Jesus möchte dein Zeugnis bekräftigen durch offene Herzen und vielleicht möchte er auch ganz neu dein eigenes Herz aufmachen. Jesus möchte befreien von Bindung. Jesus möchte Schuld vergeben. Jesus möchte seine Gemeinde bauen und er möchte das durch dich und durch mich tun. Und Jesus möchte uns ermutigen. Ich möchte schließen mit einem kurzen Vers aus dem Philipperbrief, also der Brief, den Paulus an diese Gemeinde schreibt, Philipper 1, Vers 14. Da ist Paulus also wieder im Gefängnis und er beschreibt, wie seine Gefangenschaft ist und was daraus geworden ist. Und dann sagt Paulus, und nicht wenige Brüder und Schwestern haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Und da sind wir wieder am Anfang. Da habe ich gefragt, warum sollten wir das überhaupt wollen, kühner werden im Glauben? Weil unser Land nichts mehr braucht als Männer und Frauen, die kühn den Glauben und das Wort Gottes und das Evangelium bekennen ohne Scheu. Daran fehlt es im Jahr 2018, nicht nur hier in Kirchheim-Teck. Daran fehlt es in unserem Land. In unserem Land sind unzählige Menschen beladen mit allen möglichen Problemen, die sich fragen, woher kommt mir Hilfe? Wo sind heute die Petrusse, die aufstehen und der Menge kundtun, was am Tage ist und was wichtig ist, woher die Hilfe kommt? Kehrt um, tut Buße. Glaubt an das Evangelium, das ist ja hier beschrieben. Glaubt an den Herrn Jesus. So wirst du das erfahren. Versöhnung. so wirst du das erfahren, Führung und Orientierung. So wirst du das erleben, ein offenes Herz, Befreiung. So wirst du das erleben, Ermutigung, Gemeindebau. Die Gefangenen hörten sie. Und als der Gefängniswärter in das Gefängnis kam, sagte Paulus dem Gefängniswärter: Alle sind hier, keiner der Gefangenen ist weggelaufen, obwohl die Türen offen standen. Und man kann sich nur fragen, warum war das so? Weil als die Gefangenen dieses Lied und dieses Gebet von Paulus und Silas gehört haben, da wurden sie hineingenommen in diesen ganz weiten Blick. Da haben sie verstanden, es gibt eine Hoffnung, die über alles hinausgeht, was wir jemals erkannt haben. Es gibt eine Hoffnung, die wir überhaupt uns nicht vorstellen können. Und da blieben sie wie angewurzelt stehen. Und diese Hoffnung sind wir der Welt schuldig. Und darum sagt die Bibel uns, dass wir bereit sein sollen, jederzeit Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Das können wir aber nur, wenn wir selber uns kühn und mutig und stark machen lassen durch Jesus selbst. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir wollen dich bitten, dass du hineinkommst in unsere eigenen Streitsituationen und Zwistigkeiten und Versöhnung schenkst. Wir bitten dich, Herr, dass du hereinkommst in unsere eigene Orientierungslosigkeit und uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere eigene Hartherzigkeit überwindest und uns schenkst, dass wir unser Herz ganz neu dir auftun und dass du auch da, wo wir das Zeugnis von dir weitersagen, offene Herzen schenkst. Herr, wir bitten dich, dass du uns frei machst von den Bindungen, in denen wir stehen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns ermutigst, dass du uns ganz neu ausrichtest und diese Gewissheit ins Herz schenkst, dass du es gut machst, weil du der ewige und allmächtige Gott bist und du mit deinem Plan zum Ziel kommst. Wir danken dir, Herr, dass wir auch unsere Schuld bei dir abladen dürfen und dass wir diese Sünde und das alles, den Dreck und das Versagen und das Versäumnis loswerden dürfen, wenn wir unsere Sünde bekennen. Dass wir dann wissen dürfen, du bist treu und gerecht, dass du uns die Schuld vergibst und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Und wir danken dir, Herr, dass du selbst deine Gemeinde baust und dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen und dass wir mit der weltweiten Gemeinde unserer Zeit und aller Zeiten dich anbeten dürfen und dass wir wissen dürfen, die ganze Weltgeschichte ist bei dir geklärt und vor dir wird sich einmal jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, was wir jetzt schon glauben und bekennen, dass du, Jesus Christus, unser Herr und unser Gott bist. Amen.